Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Annexion, Teilmobilmachung, all das ist der Anfang vom Ende des Putin-Regimes. Das sagt ein russischer Kulturwissenschaftler, mit dem ich kurz vor der Sendung telefoniert habe. Und seine Argumente sind beeindruckend. Außerdem telefonieren wir mit Harare, Zimbabwe, wo heute eine Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels zum Schweigen gebracht werden sollte. Und in Brasilien schauen wir auch noch kurz vor der Wahl vorbei und stellen fest, nicht alle in der Kulturszene sind automatisch gegen Bolsonaro. Ach ja, und dann auch noch eine bemerkenswerte Talkshow auf der Bühne eines deutschen Staatstheaters. Die haben wir uns auch angeschaut. Putin eskaliert und eskaliert. Erst die Teilmobilmachung, jetzt die Annexion. Ganz zu schweigen von den atomaren Drohungen. Ein Anruf in Princeton. Dort forscht zurzeit der russische Kulturwissenschaftler Ilya Kalinin. Er stammt aus St. Petersburg, wo er vor ein paar Monaten auch noch war. Dann ging er nach Berlin ans Wissenschaftskolleg, wo wir ihn gesprochen haben, im März, kurz nach Kriegsausbruch. Eine Zeit, wo er schon die Schwäche der Opposition beklagte. Und nun also, fast ein halbes Jahr später, ist er in Princeton. Da habe ich ihn kurz vor der Sendung erreicht. Guten Abend, dobry wieczór, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Wie geht es Ihnen in der Ferne in Princeton, wenn Sie die Lage in Russland und in der Ukraine sehen?
Ну, это, конечно, чувство абсолютного диссонанса. Никак не получается ощутить себя целиком в этом контексте, там прекрасной природы, замечательного университета, хорошей погоды.
Also er empfindet eine große Dissonanz zwischen seiner Existenz da in Princeton in Ruhe und Frieden, wo er auch in Ruhe forschen und arbeiten kann und natürlich mit dem Blick auf das, was da in seiner Heimat passiert, wo ja noch viele Freunde und Kollegen leben, auch Teile der Familie. Also er fühlt sich eigentlich da, wo er ist, an der Princeton University, nicht wirklich vollständig präsent. Und wenn Sie jetzt diese Entwicklung sehen in Russland, dass die Lage im Land selber eskaliert, durch die Teilmobilisierung, durch die gleichzeitige Flucht von Zehntausenden von jungen Männern. Jetzt werden zum Teil auch schon Grenzen geschlossen. Es gibt auch Widerstand zum Teil in den Nachbarländern, wo viele Russen hinfliehen. Also da scheint sich gerade etwas zuzuspitzen in der russischen Gesellschaft selbst. Wie beobachten Sie das?
Безусловно, те решения, которые были приняты на прошлой неделе, переводят эту войну, этот военный конфликт на новый уровень эскалации, новый уровень агрессии.
Илья Калинин sagte, dass dieser Krieg jetzt in dieser Phase, also seit der Teilmobilisierung und den Annexionen, ein neues Niveau erreicht hat und die Drohungen, die Putin immer wieder ausgestoßen hat, Richtung Westen, Richtung Ausland, wenn es um Unterstützung der Ukraine geht, dass es jetzt auch eine Drohung, beginnend mit dieser Teilmobilisierung, an das eigene Volk, tatsächlich auch ein Einschüchterungsversuch, da nochmal Druck aufzubauen, auch auf die Russen und Russinnen selbst. Und die Flucht von Zehntausenden, Hunderttausenden sogar von jungen Männern aus dem Land ist natürlich eine Reaktion darauf. Also Grenzen werden jetzt auch natürlich zum Teil geschlossen. Es wird immer schwieriger, das Land zu verlassen. Und diese Grenzen werden aber auch in der russischen Gesellschaft immer stärker gezogen, wo jetzt einfach klarer wird, dass man diesen Krieg in Russland einfach nicht mehr ignorieren kann. Früher, in den letzten Monaten, haben viele Russen genau das versucht, dass sie ihren Alltag weitergelebt haben. Und genau damit ist Schluss. Jetzt geht dieser Krieg tatsächlich jede russische Familie an. Und daher hängen auch diese Mobilisierung und die Annexion und die Verschärfung des Tons alles miteinander zusammen. Und er erwähnt, dass es seit 1941, also seit dem Zweiten Weltkrieg, keine Mobilisierung dieser Art gab in der russischen Gesellschaft. Und deswegen bewegt sich diese Gesellschaft gerade in eine historisch außergewöhnliche und auch sehr krisenhafte Situation. Und gerade in so einer Situation fragt man sich ja, wo bleiben jetzt endlich die wirklich entschlossenen Antikriegsproteste? Also nicht mehr nur die Flucht von Zehntausenden, von Hunderttausenden jungen Männern, die sich dem Kriegsdienst entziehen wollen, was ja persönlich sicherlich nachvollziehbar ist, was aber noch immer nicht eindeutig als ein Protest gegen den Krieg interpretiert werden kann. Wo bleiben also jetzt endlich Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Russen, die gegen diesen Kriegswahnsinn auf die Straßen gehen? Auch um auch nur vielleicht dieses Russland, diese russische Gesellschaft aufzurütteln?
Да, это хороший вопрос, но понимаете, люди выходят на улицы, когда в том случае, когда они сопоставляя тот риск, которому они подвергаются, став участниками протеста.
Илья Калинин sagte, dass es schon irgendwie ein Verhältnis geben muss zwischen Risiko und Erfolg oder erwartetem Erfolg, wenn man auf die Straße geht, gerade auch in Russland. Und dieses Verhältnis gibt es gerade nicht. Die meisten Menschen haben einfach Angst und haben Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Er erinnert an die Proteste im Jahr 2011, als Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf die Straßen gegangen sind, überall in diesem großen Land und Hoffnung hatten, dass es Reformen gibt, dass das Putin-Regime, wenn nicht gestürzt, dann zumindest reformiert werden kann. Und sie haben nichts erreicht. Die meisten sind entweder im Gefängnis gelandet oder ins Ausland gegangen. Und da hat das Regime gezeigt, dass es sich eigentlich überhaupt nicht beeindrucken lässt. Und wenn man jetzt argumentiert, naja, jetzt in dieser Kriegszeit könnten wieder Zehntausende, vielleicht Hunderttausende auf die Straße gehen. Das Putin-Regime und sein Sicherheitsapparat sind sehr wohl vorbereitet auf Tausende von Verhaftungen, auf Zehntausende, Hunderttausende Menschen auf den Straßen. Die Sicherheitskräfte reichen dafür aus, all diese Menschen in Schach zu halten und sie auch zu vertreiben und diese Proteste zu unterdrücken. Man hat es ja am Beispiel Belarus gesehen, daran erinnert er, wo ja auch Zehntausende Menschen auf der Straße waren und ziemlich wenig passiert ist danach. Lukaschenko ist immer noch im Sattel und das Putin-Regime ist deutlich brutaler und deutlich machtvoller als Lukaschenko. Also, was er feststellt, was er beobachten muss, die Opposition ist zerbrochen. Sie ist entweder im Gefängnis oder viele sind ins Ausland gegangen. Es gibt auch innerhalb der oppositionellen Kräfte kaum eine Koordination. Eine Hoffnung gibt es auch nicht wirklich. Also entscheiden sich die Menschen, und das sieht man eben auch bei dieser Teilmobilisierung, für individuelle Lösungen. Jeder macht, was er kann und flieht vielleicht, aber entscheidet immer nur für sich selbst. Und das ist genau die Situation, vor der wir jetzt stehen. Jeder rettet sich selbst in diesem Russland von heute. Da stellt sich natürlich die Frage, was eigentlich denn noch passieren muss. Diese Eskalation geht ja immer weiter und sie betrifft trotzdem weiter diese russische Gesellschaft, die immer weiter isoliert werden wird. Das hat ja alles einen hohen Preis, gerade auch für die junge Generation. Da muss doch so viel Energie sein und so viel Frust, dass der irgendwo seinen Weg finden muss. Wo könnte dieser Weg sein?
Я полностью уверен, что все-таки пойдя на этот шаг, который, конечно, режим не хотел делать. Я имею в виду объявление мобилизации. Да.
Илья Калинин betont auch, dass das Putin-Regime eigentlich diese Teilmobilisierung gar nicht unbedingt wollte, aber dass es eben angesichts der Verluste im Ukraine-Krieg mehr oder weniger dazu gezwungen war. Und jetzt ist ein entscheidender Moment gekommen durch diese Teilmobilisierung, dadurch, dass die russische Gesellschaft jetzt aufgerüttelt wird durch diese Teilmobilisierung. Und letztlich ist es der erste Schritt zum Zusammenbruch des Putin-Regimes. Wann genau das passieren wird, das kann Ilja Kalinin nicht sagen. Das kann bald sein, es kann noch lange dauern. Aber es ist der entscheidende Schritt, dass das Putin-Regime nicht mehr lange andauern kann. Denn hier passiert etwas, was den Vertrag, wenn man so will, zwischen der russischen Gesellschaft, die sehr passiv ist, überwiegend politisch, und dem Putin-Regime, nämlich sich ruhig zu verhalten, dass dieser Vertrag jetzt gebrochen ist. Er erinnert an einen legendären Film, der 1985 während der Perestroika viele Schlagzeilen gemacht hat, der über den Partisanenkrieg erzählt hat. G und Sie heißt dieser Film. Das hat damals viele Diskussionen ausgelöst, weil es nämlich darum ging, eben nicht mehr, wie es viele tun, auf dem Sofa zu liegen und vielleicht die russischen Propaganda-Talkshows zu schauen, sondern aufzustehen, aufstehen zu müssen. Und da genau wird dieser Vertrag gebrochen zwischen der russischen Gesellschaft und dem Putin-Regime. Und viele stehen auf und merken, dass sie jetzt für Putin sterben sollen. Das geht für die allermeisten zu weit. Und das betrifft ja eben nicht nur die Männer, es betrifft ja auch Familien. Und viele Männer stehen auf, aber gehen nicht etwa in die Kreiswehrersatzämter, sondern gehen an die Grenze oder zu den Bahnhöfen und versuchen, das Land zu verlassen.
Я, наверное, там сейчас остановлюсь, чтобы вы перевели, да, а потом вот продолжу по поводу России как части мира глобального. Когда российская власть закрывает свои границы для того, чтобы
Er erwähnt auch noch Ilja Kalinin, dass er mit großer Sorge sieht, dass viele Länder um Russland herum ihre Grenzen schließen und dass eben auch viele den russischen Flüchtlingen keine Möglichkeit geben, in diese Länder zu gehen und dort zum Beispiel auch Asyl zu suchen oder dort, dass man ihnen dort hilft. Warum verschließt sich Europa, fragt er hier. Nehmt sie auf, es sind Flüchtlinge. Es geht auch um europäische Werte, die er hier erwähnt. Übrigens auch die Werte, für die die Ukraine ja zum Beispiel steht. Und das ist eine Situation, die ihn sehr irritiert, dass jetzt die Grenzen geschlossen werden und dass eben diesen Flüchtlingen nicht geholfen wird. Das sind alles Fragen, die nach dem Krieg und nach dem Zusammenbruch des Putin-Regimes dann sicherlich auch international nochmal diskutiert werden müssen, wenn es eben um, wie er sagt, internationale und überall gültige Werte geht, für die die Europäische Union ja eben auch steht. Ilja Kalinin, vielen Dank für dieses Gespräch. Спасибо вам большое за этот интервью.
Большое спасибо, Владимир, за ваши вопросы.
Der russische Kulturwissenschaftler Ilja Kalinin, den ich kurz vor der Sendung in Princeton erreicht habe. Sie wollte nichts anderes als für Demokratie in ihrem Land auf die Straße gehen. Und was folgte darauf nach dieser Demonstration vor 2 Jahren? Ein aufmürbender Prozess. Tsitsi Dangarembga, die wohl wichtigste Autorin aus Simbabwe, ist heute verurteilt worden nach fast 2 Jahren Prozess, der immer wieder in die Länge gezogen wurde, immer wieder verschoben wurde, auch das Urteil verschoben wurde. Heute ist es nun gefallen. Übrigens ein Urteil gegen eine Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. 6 Monate auf Bewährung vor einem Sondergericht, trotz internationaler Proteste. Vor Ort ist Barbara Gröblinghoff von der Naumann-Stiftung. Sie hat den Prozess beobachtet. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Tsitsi Dangarembga ist also schuldig gesprochen worden. Mit welcher Begründung?
Naja, also die Begründung war abenteuerlich. Die läuft darauf hinaus, dass jegliche Meinungsäußerung, wenn sie von irgendjemandem anderen aufgenommen wird und eventuell auch noch weitergetragen wird, natürlich zu Friedensbruch und zu öffentlicher Gewalt führen könnte. Also das Urteil ist komplett politisch. Das ist juristisch praktisch nicht zu begründen, was da weiter abgelaufen ist.
Was für eine Art Gerichtsprozess war das eigentlich? Also wurde denn zumindest die Verteidigung gehört? Gab es zumindest Ansätze? Eine Art von Rechtsstaatlichkeit?
Naja, also die Fassade der Rechtsstaatlichkeit ist da. Das ist ein ordentlicher Gerichtssaal und da ist eine Vorgesetzte, es gibt eine Staatsanwältin, es gibt einen Verteidiger. Aber dieses Gericht ist ein Sondergericht. Damit fängt es an. Es ist ein sogenanntes Antikorruptionsgericht, was in der Verfassung nicht vorgesehen ist, was es auch normalerweise nicht gibt und was direkt dem Präsidenten des Landes untersteht.
Damit ist, glaube ich, schon mal klar, dass es sich da nicht um Rechtsstaatlichkeit handeln kann, zumindest nicht bei diesem Gericht. Das Strafmaß liegt bei 6 Monaten Gefängnis auf Bewährung. Das heißt also, Tsitsi Dangarembga kann erst einmal in Freiheit bleiben, aber soll ja mit diesem Urteil wie eingeschüchtert werden?
Ja, noch viel schlimmer, komplett mundtot gemacht, denn also es ist eine 6-monatige Gefängnisstrafe, eine Haftstrafe, die für 5 Jahre suspendiert ist sozusagen. Sie darf sich in der Zeit nicht zu Schulden kommen lassen, wie auch ihre zweite Angeklagte Julie Barnes, die Journalistin. Das heißt, diese beiden Frauen sind absolut mundtot gemacht, wenn die also auch nur so viel wie Piep sagen. Und das würde dem Staat hier nicht gefallen, gingen die beiden sofort ins Gefängnis.
Wie haben die beiden reagiert heute auf dieses Urteil?
Wir haben es ja alle erwartet, dass es ein Schuldspruch kommen könnte. Als es dann passierte, war da doch großes Entsetzen im Gerichtssaal bei den beiden Angeklagten, bei deren Familien und auch bei den vielen Unterstützern, die gekommen waren. Dann war erstmal große Erleichterung, als es die Bewährungsstrafe gab. Und dann war aber auch innerhalb von Minuten allen klar, eine Gefängnisstrafe ist eine Gefängnisstrafe ist eine Gefängnisstrafe. Das heißt, auch wenn sie zur Bewährung ausgesetzt ist, kann sie natürlich in diesem Land sehr schnell wieder eingesetzt werden. Und das hat natürlich verheerende Folgen für den Rest der Zivilgesellschaft Simbabwes.
Wie reagiert denn eigentlich die Opposition? Also ist Tsitsi Dangarembga jemand, der auch als eine Leitfigur der demokratischen Opposition in Simbabwe gelten kann?
Sie war früher mal sogar die bildungspolitische Sprecherin der Opposition, hat sich dann aber aus der Politik eher zurückgezogen und auf ihr Werk, ihr Schaffen, das sie nun eigentlich gerne auch macht, konzentriert. Aber es ist schon klar, dass das für alle, die, sagen wir mal, nicht regierungsfreundlich gesinnt sind in diesem Land, ein herber Schlag ist. Weil, wie gesagt, also diese Richterin hat im Prinzip die gesamte Meinungsfreiheit und Pressefreiheit heute Nachmittag ausgehebelt aus der Verfassung.
Haben Sie den Eindruck, dass es genug Unterstützer gibt, dass es genug Netzwerke gibt, die vielleicht sich dann in Ihrem Namen, auch wenn Sie es vielleicht jetzt nicht tut, um nicht dann doch sozusagen diese Bewährungsauflagen nicht zu erfüllen oder aus welchen Gründen auch immer, dass andere für Sie auf die Straße gehen, dass das ein Weckruf sein könnte für die Opposition?
Naja, also Tsitsi Dambarengo ist diejenige, von der wir in Deutschland hören. Aber da werden zurzeit etwa an die 2000 Fälle verhandelt, die ähnlich liegen wie der von Tsitsi Dambarengo. Also man kann Simbabwe nicht nachsagen, dass sie sich nicht gegen die Tyrannei wehren. Das tun sie.
Woher kommt da die Hoffnung, dass es besser wird politisch?
Zum Teil aus dem Nachbarland Sambia, weil da ist es letztes Jahr gelungen, die Regierung friedlich durch die Opposition zu ersetzen. Und das macht den Machthabern in diesem Lande Angst und es macht vielen Simbabwern sehr viel Hoffnung, dass das möglich ist.
Wie geht es dann juristisch weiter? Also gibt es da noch Möglichkeiten, in Berufung zu gehen?
Ja, diese Möglichkeiten gibt es, in Berufung zu gehen. Die werden auch zurzeit diskutiert. Wie Sie sich vorstellen können, ist das natürlich ein zweischneidiges Schwert. Mit anderen Worten, wenn man hier gegen das Urteil und das Strafmaß angehen würde, es kann natürlich nach hinten losgehen. Also mit anderen Worten, es könnte schlimmer werden.
Barbara Gröbelinghoff war heute dabei, als das Urteil verkündet wurde gegen die Trägerin des Friedenspreises des deutschen Buchhandels, Tsitsi Dangarembga, die in Simbabwe in Harare verurteilt worden ist. Wir haben es gehört, in einem Prozess, den man auf keinen Fall als rechtsstaatlich bezeichnen kann. Verurteilt worden ist darauf bezogen, dass sie im Sommer 2020 bei einer Demonstration für mehr Demokratie teilgenommen hat und nun also für 6 Monate auf Bewährung, aber in einem Zeitraum von 5 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, Frau Gröbelinghoff, also innerhalb dieser 5 Jahre.
Korrekt.
Darf sie offenbar gar nicht mehr irgendwie öffentlich sich da positionieren, politisch dieses Urteil heute gefällt worden ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke sehr.
Und gehen wir von Afrika nach Europa, nach Zürich. Und die Stadt hat ein Problem. Das dortige Kunsthaus nämlich, das wichtigste und größte seiner Art in der Schweiz, baut zu großen Teilen auf einer fragwürdig zusammengekommenen Sammlung auf, mit Geld aus Nazi-Kollaborationen nämlich, was viel Kritik auf sich gezogen hat, Proteste, Abzug von Werken berühmter Künstler aus dem Haus. Und jetzt hat das Museum eine neue Chefin. Brechen jetzt neue Zeiten an? Elinor Landmann hat sich umgehört.
Auf Anne de Meester warten einige Probleme. Eines der drängendsten: wie soll die umstrittene Bürle-Sammlung präsentiert werden? Die Meisterwerke des ehemaligen Waffenproduzenten gelten als belastet, weil Bürle als Industrieller vom NS-Regime profitierte und als Sammler von der Judenverfolgung. Die aktuelle Ausstellung vermittelt diesen zeithistorischen Kontext nur ungenügend. Bürle wird unkritisch als Wohltäter präsentiert. Bei der Bürle-Präsentation, da werde sich was ändern, sagt die gebürtige Belgierin Anne de Meester. Aber nicht so schnell. Erst Ende 2023 soll die neue Ausstellung stehen.
Wie das genau aussieht, das weiß ich nicht. Das muss man ja im nächsten Jahr herausfinden. Was der Content ist, aber auch was sind die Mittel.
Immer wieder betont Anne de Meester, dass es jetzt Zeit brauche. Kleine Schritte und Geduld.
Ich bin nicht vom patriarchalen Führungsstil, dass ich jetzt reinkomme und sage, Jungs, ich habe das Plan schon klar. Ne? Hier ist mein Position Paper, das machen wir jetzt. Man muss das im Team überarbeiten und auch von der Erfahrung im Haus lernen.
De Meester sucht außerdem hinter den Kulissen das Gespräch mit Expertinnen und Stakeholdern. Und sie will von anderen Museen lernen. Was hat bei euch geklappt und was ging schief? Wie vermittelt ihr schwierige Vergangenheit? Die neue Direktorin will auch eine neue Haltung suchen, wenn es um die Rückgabe von Kunstwerken mit verdächtiger Provenienz geht an die Erben von Holocaust-Opfern. Bisher musste ein NS-verfolgungsbedingter Entzug in der Schweiz lückenlos bewiesen werden. Die Kunstmuseen in Basel und Bern haben da in den letzten Jahren neue Wege beschritten. Basel hat sich mit den Erben von Kurt Glaser geeinigt. Bern hat 2 Grafiken aus dem Gurlitt-Bestand an Erben übergeben. Auch wenn die Forschung eben nicht alle Provenienzlücken füllen konnte.
Und da hoffen wir zu lernen von den Kollegen im Umfeld, wie sind sie zu diesen neuen Prinzipien gekommen.
Lernen, von anderen profitieren, zuhören, vieles am Kunsthaus Zürich klingt gut. Es ist bloß noch reichlich vage. Festzuhalten ist, der Ton hat sich geändert. Probleme werden nicht mehr unter den Teppich gekehrt. Nachdem das Kunsthaus und die Zürcher Kunstgesellschaft lange behaupteten, mit Bürle sei alles in Butter, signalisiert der Meester seit ihrem ersten Zürcher Auftritt im Sommer: Problem erkannt.
Ich glaube, es ist für Institutionen wie Museen überall in Europa jetzt wichtig zu sagen, wir sind nicht unantastbar. Ne? Wir sind schon eine Autorität, wir haben Expertise, wir haben Kenntnis, aber das bedeutet nicht, dass wir keine Fehler machen. Das bedeutet nicht, dass wir immer wieder so dieses Prozess machen müssen von Learning und Unlearning.
Zu einer guten Fehlerkultur gehört aber nicht nur, aus Fehlern zu lernen, sondern auch, sie einzugestehen. Trotz vieler roter Flaggen bestanden weder Stadt noch Kunsthaus auf einer unabhängigen Provenienzforschung bei den Bürle-Bildern. Öffentliche Kritik am Umgang des Kunsthauses mit der Krise wurde einfach ignoriert, obwohl dieselbe Öffentlichkeit das Haus mit 12,8 Millionen Franken jährlich unterstützt. Kein Eingeständnis, keine Entschuldigung. Und Anne de Meester steckt in einer Zwickmühle.
Ich würde es gerne machen, aber ich bin neu. Und die Frage ist, hat es dann einen Wert?
Eine Entschuldigung von ihrer Seite sei viel zu einfach. Darum beschränke sie sich derzeit aufs Konsequenzen tragen und Probleme lösen.
Und ich glaube, ich werde nicht am 3. Oktober vor die Tür stehen und sagen, hallo, ich bin die neue Direktorin, bitte komm rein. Das ist auch kein Ego-Projekt. Aber ich werde mich auf jeden Fall immer als Gastgeberin darstellen, aber im Service of.
Anne de Meester wird dem Haus ihren Stempel aufdrücken. Auch ohne die große Anne de Meester-Schau. Wie? Das wird sich zeigen.
Elinor Landmann hat die neue Chefin des Kunsthauses in Zürich für uns getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Thomas Jedeke.
Die Oper Frankfurt ist das Opernhaus des Jahres 2022. 40 internationale Kritikerinnen und Kritiker der Zeitschrift Opernwelt wählten das Musiktheater zum Sieger. Das Haus überzeuge mit einem wagemutigen Spielplan, klugen Inszenierungen und geschliffenen musikalischen Interpretationen, hieß es zur Begründung. Frankfurt bekommt die Auszeichnung schon zum 6. Mal. Für das Stück Nacht vor Weihnachten ging außerdem auch die Ehrung für die beste Aufführung des Jahres nach Frankfurt. Gleichzeitig betonte die Jury das Potenzial aller Künstler. Alle Mitschaffenden der Oper Frankfurt hätten bei den Aufführungen die Liebe zur Kunst bewiesen. Jürgen Otten, zuständiger Redakteur der Zeitschrift Opernwelt, lobte im Deutschlandfunk die Arbeit des Intendanten der Frankfurter Oper, Bernd Löbe.
Man kann abgucken, wie mache ich einen Spielplan, der das Publikum nicht vor den Kopf stößt, zugleich aber doch wieder Raritäten hervorzaubert, die auch nicht jeder Experte, nicht jede Expertin kannte. Wie mische ich das Ganze so zusammen, dass es einen Spielplan gibt, der trotzdem ausgewogen ist? Und wie schaffe ich es durch die Hintertür doch noch das 21. Jahrhundert reinzuholen, das 20. Jahrhundert reinzuholen? Also wie versuche ich modern zu sein? Das alles macht Löbe mit einem Geschick, das ihm wirklich keiner nachmacht so richtig. Man muss aber fairerweise dazu sagen, Frankfurt liegt auch einfach sehr günstig. Da fahren halt auch alle hin. Es ist einfacher, in Frankfurt Opernhaus des Jahres zu werden, als in Oldenburg, Flensburg oder Bremerhaven. Das ist auch klar.
Opernweltredakteur Jürgen Otten. Die Deutsche Bischofskonferenz hat einen Nazi-Vergleich des Schweizer Kurienkardinals Koch in aller Deutlichkeit zurückgewiesen. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Betzing, bezeichnete die Äußerung als völlig inakzeptable Entgleisung und forderte eine Entschuldigung. Ansonsten werde er eine offizielle Beschwerde bei Papst Franziskus einreichen. Koch hatte in einem Interview eine Parallele zwischen dem synodalen Weg und der NS-Zeit gezogen. Es irritiere ihn, dass neben den Offenbarungsquellen wie der Bibel und kirchlichen Traditionen noch neue Quellen angenommen würden. Das habe es bereits während der nationalsozialistischen Diktatur gegeben, als die sogenannten deutschen Christen Gottes neue Offenbarung in Blut und Boden und im Aufstieg Hitlers gesehen hätten. Die deutschen Christen waren eine protestantische Gruppierung, die versuchte, die evangelische Kirche in Deutschland nationalsozialistisch auszurichten. Ihre Mitglieder vertraten rassistische und antisemitische Positionen. Der Erfinder der Videokonferenz, Giorgio Corraluppi, ist tot. Der Italiener starb im Alter von 88 Jahren im US-amerikanischen Pittsburgh, wie die Zeitung Corriere della Sera berichtet. In den 70er Jahren hatte Corraluppi einen Algorithmus entdeckt, der es der NASA ermöglichte, Techniker und Ingenieure für die Planung von Weltraummissionen zu verbinden. Daneben erfand er auch den Supercomputer Deep Blue, der 1997 den damals amtierenden Schachweltmeister Garry Kasparow im Turnier schlug.
Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten. Vielen Dank. So viel Gesang in seinem Werk. Gustav Mahler, Lieder, vieles andere mehr. Aber eine Oper? Leider nein. Mahler hat vieles bearbeitet, von anderen vollendet. Aber eine eigene Oper hat er nicht geschrieben. Aber warum sich damit abfinden, dass Mahler keine Oper geschrieben hat? Kann nicht sein. Also haben sich der Regisseur Calixto Bieto und der Dirigent Lorenzo Viotti zusammengetan und aus bestehenden Mahler-Kompositionen, nämlich aus einer Kantate mit dem Titel Das klagende Lied und den ziemlich berühmten, bekannten Kindertotenliedern ein neues Werk geschaffen, das szenisch auf die Bühne gekommen ist an der Staatsoper in Wien. Was natürlich auch wieder kein Zufall ist, denn hier war Mahler selbst mal Chef. Und aus dieser außergewöhnlichen Premiere kommt Bernhard Doppler. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Also, was haben wir denn hier eigentlich? Also keine Oper, aber irgendwie doch eine. Was für eine Art von Abend war das?
Ja, also das klagende Lied, das ist ein Märchenspiel. Ein Märchenspiel allerdings ohne Personen und auch ohne Erzähler. Es sind eigentlich drei atmosphärische Bilder aus einem Märchen von Grimm bzw. Bechstein, die Opus 1 von Mahler sind, ein Jugendwerk. Aber ein Jugendwerk des Größenwahns, denn es sind eigentlich, in der Staatsoper waren es dann nur zwei, sechs Harfen beispielsweise vorgesehen, ein Orchester, ein Fernchor, ein riesiger
Fernorchester.
Yeah. Ja, ein nicht sichtbarer. Mhm. Ja, also ein Riesenaufwand, der da getrieben wird und tatsächlich ein theatralischer Aufwand. Und da sind die stillen Kindertotenlieder dann rangehängt worden.
Ja, Sie haben uns Musik geschickt. Was ist das für eine Szene, die wir gleich hören werden? Ja,
das ist aus dem klagenden Lied zu Beginn.
Es war eine stolze Königin, war lieblich ohne Maße. Kein Ritter stand nach ihrem Sinn, sie wollte sie alle.
Aus dem klagenden Lied heute Abend in Wien an der Staatsoper. Aus diesem außergewöhnlichen Abend. Und dann, Bernhard Doppler, die Kindertotenlieder, die sich dann da anschließen. In welcher Form?
Naja, die Kindertotenlieder sind ja nur 20 Minuten lang. Das ist nur ein kurzer Epilog zu diesem großen, größenwahnsinnigen Jugendwerk. Wie soll man das Ganze eigentlich darstellen? Calixto Bieto hat es auf eine ganz abstrakte Weise gemacht. Wie gesagt, es gibt ja keine Figuren, nicht einmal einen Erzähler dabei. Er hat eine absolut weiße Bühne mit weißen Gewändern, auch der Chor, auf den dann verschiedene Schnüre und Röhre gewissermaßen herunterregnen, mit denen diese Figuren spielen. Also auf eine ganz abstrakte Weise gemacht. Und die Kindertotenlieder, die daran anschließen, ändern dieses Bild eigentlich nur dadurch, dass diese weiße Wand dann silbrig wird mit Staniolpapier. Das ist eigentlich doch ziemlich eindrucksvoll, gerade diese abstrakte Form, denn nur auf diese Weise kann man diese sehr schaurige Geschichte, sowohl der Kindertotenlieder als auch des klagenden Liedes, eindrucksvoll optisch darstellen. Also sehr eindrucksvoll sind eigentlich die Bühne von Rebecca Ringst und diese Kostüme. Aber das Eindrucksvollste ist natürlich die Musik. In diesem Werk, in diesem ersten Opuswerk, Mahler war selber ganz baff darüber, dass er so ein Jugendwerk geschrieben hat. Es ist tatsächlich, im klagenden Lied geht es darum, dass eine Flöte gebaut wird aus den Knochen des erschlagenen Bruders, und der Kain und Abel. Und der bezichtigt dann dieser Knochen gewissermaßen den Mord an dem Bruder. Und das singt, und das geht mir noch jetzt einige Zeit nach der Aufführung durch die Knochen, durch meine eigenen Knochen, da singt ein Sopranknabenstimme, eine überforderte Sopranknabenstimme, stößt hier einen Schrei in der Staatsoper aus, einen hohen Schrei, der wirklich beängstigend wirkt. Also in solchen Effekten lebt sowohl das klagende Lied als auch die dann in vollkommener Stille endenden Kindertotenlieder.
Also sehr dramatische Szenen, auch musikalisch sehr dramatische Szenen, die ich da höre. Ein Abend,
ja,
der
sehr effektvoll.
Ja, ein Abend, der sie also mitgenommen hat, aber auch künstlerisch insgesamt überzeugt hat?
Ja, also man muss natürlich vor allem die musikalische Leitung von Lorenzo Viotti, ein ganz, ganz junger Dirigent, hier besonders hervorheben, der diese malerischen Effekte, also auf eine Explosion folgt dann eine unglaubliche Stille, besonders deutlich herausarbeiten konnte.
Bernhard Doppler, also beeindruckt von diesem Abend in Wien an der Staatsoper. Da war Gustav Mahler, ist schon eine Weile her, aber da war er auch mal Chef, war heute Abend also der Versuch zu sehen, ja dann doch so eine Art Oper, wenn man so will, zu inszenieren, auch wenn Gustav Mahler selbst keine eigene geschrieben hat, aber ein Abend, der eine interessante Mischung bot zwischen dem klagenden Lied und den Kindertotenliedern von der Liebe Tod, so hieß dieser Abend von Calisto Bieto und Lorenzo Viotti. Vielen Dank für diese Eindrücke, hier gehört bei Fazit der Kultur vom Tage. Und wenn wir über Rechtspopulisten reden, dann reden wir natürlich auch zum Beispiel über Bolsonaro in Brasilien, der wieder antritt, wieder Präsident werden möchte oder es bleiben möchte, auch wenn es im Moment bei den Umfragen nicht gerade besonders gut für ihn aussieht. Aber Rechtspopulisten gewinnen immer wieder Wahlen. In dem Fall vielleicht nicht unbedingt, aber meistens, wenn sie sie gewinnen, nicht unbedingt mit der Kulturszene. Obwohl, so einfach ist es vielleicht doch nicht. Zum Beispiel Brasilien, wo am Sonntag ja gewählt wird, nicht alle in der Kulturszene sind auf der Seite von Lula da Silva, dem linken Gegenkandidaten von Bolsonaro. Wie sich das gerade in der Musikszene zeigt, das hat sich Burkhard Birke genauer angeschaut.
Auch so klingt der Wahlkampf in Brasilien. Das Duo Sertanejo Mateus und Cristiano stimmt Bolsonaros Wahlkampfhymne Capitão do Povo, Hauptmann oder Kapitän des Volkes, an. Brasilianische Country Music. Dass die Favela Lula wählen soll, riefen indes die Rapper beim großen Musiker-Happening dieser Tage für den linken Ex-Präsidenten. Country gegen Rap, Land gegen Stadt, keineswegs. Richtig ist jedoch, unter den wenigen Künstlern, die sich offen für Amtsinhaber Bolsonaro ausgesprochen haben, sind vor allem Interpreten der Sertanejo-Musik. Gäbe es eine Abstimmung nur unter Kunstschaffenden, so würde Luiz Inácio Lula da Silva locker und haushoch im ersten Wahlgang gewinnen. Das Kulturministerium, das Bolsonaro abgeschafft hat, will er wieder einführen, die drastischen Kürzungen im gesamten Kultursektor wieder zurücknehmen.
4 Billionen Reais.
Um 4 Milliarden Reais, 800 Millionen Euro, waren die Mittel für die Filmbranche gekürzt worden, sagt Claudia Monteiro, die für die internationale Vermarktung des brasilianischen Films zuständig ist. Viele Produktionsfirmen mussten schließen, die gesamte Kultur war nicht existent. Was Bolsonaro wollte, waren Filme über das Militär. Die vom Kongress genehmigten, auch als Pandemiehilfe gedachten Gelder sollen jetzt nächstes Jahr fließen. Während sie singen, zeigen bekannte Sänger wie Gaetano Veloso, Gal Costa und Schauspielerinnen wie Aline Moraes und Claudia Abreu zunächst mit der Hand eine Pistole, aus der dann ein L für Lula wird. In einem anderen, etwas älteren Video singen Schauspieler wie Wagner Moura, Bruno Gagliasso mit den Sängern Lenin und Celia Duncan die Hymne an den Nicht-Nominierbaren. Gemeint ist natürlich Bolsonaro.
Disse que se tivesse filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Para uma mulher disse que não a estupraria, porque você é feia, não merece.
Der Text erinnert an Sprüche Bolsonaros, wonach er lieber einen Toten als einen schwulen Sohn hätte und eine linke Abgeordnete nicht vergewaltigen würde, weil sie es nicht verdiene. Eine Aussage von 2003, die Bolsonaro auf gerichtliche Anweisung zurückgezogen hat, die dem Wahlvolk jetzt aber musikalisch in Erinnerung gerufen wird. In einem extrem polarisierten Wahlkampf hört aber wohl jede Seite nur die Hymnen, in denen dem eigenen Kandidaten gehuldigt und der andere verspottet wird. Brasilien über alles, Gott über alles. So wirbt der evangelikale Christ Bolsonaro auch musikalisch um die Wählergunst. Und die wird ihm durchaus auch aus dem Kunstmilieu zuteil, erklärtermaßen von dem Schauspieler Malvino Salvador, den Sängern Sergio Reis, Gustavo Lima und Zezé Di Camargo. Für Aufsehen sorgte allerdings Popstar Anita, einst bekennende Bolsonaro-Wählerin. Sie will jetzt Lula wählen, obwohl sie sich eigentlich einen dritten Weg wünschte, sagte der Star, kurz nachdem ein Anhänger von Bolsonaro einen erklärten Lula-Wähler im Streit ermordet hatte. Wie vielen Künstlern macht Anita das Klima zunehmender Gewalt Sorgen. Und die Gewalt könnte je nach Ergebnis am Sonntag sogar noch eskalieren.
Burkhard Böcke über die Kulturszene in Brasilien kurz vor der Wahl. Was nimmt das Theater eigentlich mit aus der Corona-Zeit? Naja, man könnte jetzt bitter werden und sagen, weniger Zuschauer. Aber man könnte es auch ästhetisch betrachten und fragen, was eigentlich aus den digitalen Mitmachproduktionen aus der Schließzeit geworden ist. Über die haben wir ja ausführlich berichtet damals. Ob es diese Produktion eigentlich in dieser oder jener Form weitergibt. Fragen wir mal in Nürnberg nach. Dort hat nämlich die junge Regisseurin Cosmea Spelliken was auf die Bühne gebracht, das digital und analog vor Ort funktionieren soll. Bekannt wurde sie mit Werther Live in der Pandemie, eine digitale Theaterarbeit, die sehr erfolgreich war. Und diesmal Odysseus, klar, Odysseus Live, wie sich das gehört, am Staatstheater in Nürnberg. Christoph Leibold kommt aus dieser Premiere. Eine Talkshow wird da angekündigt. Odysseus ist zurück und erzählt vom Krieg. Was genau passiert da?
Naja, es ist tatsächlich ein TV-Studio mit Cocktailsesseln auf der Bühne und eben Live-Kameras, denn man kann das Ganze im Netz sehen. Das sind sozusagen, wer es im Netz verfolgt, da wird es hin übertragen, sind sozusagen die Fernsehzuschauer und wir, die wir im Theater sind, sind das Live-Studio-Publikum, wie das eben so ist bei solchen Shows. Es gibt einen Talkshow-Host, es gibt Einspielfilme, so einen Animationsfilm, der recht lustig ist, der den Trojanischen Krieg nochmal zusammenfasst, sozusagen Nachhilfe für alle, die nicht in der
was bisher passiert
Mythologie
ist.
Nicht so ganz sattelfest sind, ganz genau. Und es gibt Talkgäste, nämlich die Royal Family, wenn man so will, eben Penelope und Telemachos, also Frau und Sohn von Odysseus, die erstmal so befragt werden, ja, wie war das für euch, dass Odysseus so lange weg war? Und dann natürlich Odysseus himself, der sozusagen als Held zu Hause willkommen geheißen und befragt wird.
Und die unterhalten sich dann, werden interviewt oder werden, was, wie genau kann man sich das vorstellen?
Ja, von einem Talkshow-Master, gespielt von Amadeus Cooley, der so eine Mischung ist, der macht das sehr, sehr souverän als aus gut gelaunten Late-Night-Talker und dann aber auch so ein bisschen Quizmaster von einer eher onkelhaften, altherrenwitzigen Format, so ein bisschen Wim Tölke-mäßig. Und das ist aber jetzt nicht nur eine flotte Verpackung, um das irgendwie so fürs Internet aufzubereiten, sondern es geht eben auch darum, wie werden Helden medial konstruiert. Also im Fernsehen, aber auch in sozialen Medien. Also Telemach zum Beispiel, der Sohn, der ist auch auf Instagram. Also das Theater hat einen Instagram-Kanal für Telemach eingerichtet. Man kann dem Fragen schicken, man kann ihm folgen, man kann auch Fragen über Instagram oder per Mail ins Studio schicken.
Dann, live während dieser Talkshow.
Genau, die dann weitergereicht werden im zweiten Teil an Odysseus. Und am Anfang wird eben Odysseus befragt von dem Moderator, wie das denn war. Und man will natürlich auf das Heldenhafte hinaus, wie er das gemacht hat, diese List mit dem trojanischen Pferd. Und dann erzählt Odysseus, wie ein Talkshow-Gast erzählen würde. Das klingt dann so.
Und dann habe ich schon gemerkt, jetzt geht langsam, mein Plan geht auf. Denn sie fingen an, dieses Pferd innerhalb der Stadtmauern zu bewegen. Und da gab es zwei heikle Momente. Weil da es so groß war, droht es zwei, dreimal zu kippen. Und wir hatten ja nicht nur Angst, dass wir umfallen, sondern auch, dass man dann das Klirren der Waffen hört. Mhm. Aber die Trojaner waren so siegtrunken.
Also sozusagen Insiderwissen aus dem trojanischen Pferd im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gleichzeitig will Odysseus natürlich nur das Insiderwissen nach außen hin preisgeben, was so den schönen äußeren Heldenschein wahrt. Er erzählt natürlich erstmal nichts, aber das kommt natürlich dann raus, dass er auf der Heimfahrt auch das eine oder andere, ich sag's mal, verdolmetscht Techtelmechtel hatte, was ihn so lange aufgehalten hat. Also das spart er natürlich aus.
Also greifbare Personen aus dem Alltag.
Ja, so kann man das sagen. Zum Beispiel Penelope, gespielt von Sabine Fürst, die ist so ganz diskret, distanziert. Die gibt zu diesem Home-Story-Interesse des Talkshow-Masters nur so das nötigste Preis. Dann Johnny Hoff als Telemachos, der ist wirklich so ein dauerlächelnder Prinz Charming, der eben so ein schönes, strahlendes Instagram-Bild von sich bringen will. Und dann Odysseus, der lustigerweise in diesem Einspieler auch mal im Superman-Kostüm nur mit einem O statt dem Superman-S gezeigt wird, der ist, ich will nicht sagen traumatisiert, aber der klammert sich förmlich an diese Rolle des Helden und füllt sie mit Erzählungen von seiner List so gut es eben geht aus. Aber dann bröckelt eben die Fassade, wenn dann plötzlich, irgendwann wird das fast wie so eine Krawall-Talkshow, weil Ungereimtheiten auftauchen und dann sagt eben Telemach, hey, kann es sein, dass du einfach auch nur so lange gebraucht hast, weil du mit Nymphen gechillt hast? Und Odysseus wiederum erzählt dann aber, hey, neben mir sind Freunde, sind Leute gestorben, und es stehen so verschiedene Perspektiven plötzlich nacheinander, die einfach nicht in dieses Heldenbild reinpassen, und man weiß nicht, es könnte beides wahr sein und beides gleichermaßen unwahr.
Und wie wird dieses, ich sag mal, das ist ja ein fest etabliertes TV-Genre, die Talkshow, inwieweit wird das ernst genommen oder wird das auch parodiert?
Es hat schon parodistische Seiten, aber insofern wird es ernst genommen, weil Cosmea Spelligan auch damit arbeitet, dass Heldenbilder ja in den Köpfen der Zuschauer entstehen. Ja? Also auch wir spielen mit, wir glauben.
Das sind ja
auch
Prominente, die da zu Gast sind. Ne?
Das genau, ist das ja sind sehr sozusagen Prominente, ja. Und wir glauben das, was wir glauben wollen. Ich musste zwischendrin mal an Johnny Depp denken, der für viele so ein Held ist. Und dann gab es eben den Prozess mit Amber Heard. Da wollten auch viele eigentlich nur das glauben, was das Bild von Johnny Depp als Helden nicht ramponiert. Ja? Und der Abend denkt solche Dinge mit. Also wir sind Theaterpublikum einerseits, und wir sind Studiopublikum. Und das Studiopublikum ist so eine Rolle, die wir spielen, die ist uns zugedacht. Es gibt ein Warm-up, da heißt es, ja, klatschen Sie ruhig, rufen Sie Bu oder rufen Sie Oh, wenn Sie was berührt. Ja. Und da spielt man irgendwie so ganz gerne mit. Und dann gibt es aber auch die natürlichen Reaktionen, wo wir als Theaterpublikum nicht spielen, sondern lachen, wenn wir merken, dass Odysseus sich jetzt gerade in eine ganz besonders dreiste Lüge oder den schönen Schein, der besonders erlogen ist, hineinflüchtet. Also wir erleben diese Ambivalenz, das ist wahnsinnig clever. Und also aus, dass wir mitbasteln an der Inszenierung und gleichzeitig gucken wir auch kritisch drauf auf die Inszenierung. Das ist eine herrliche Doppelbödigkeit, die der Abend hat.
Und bei aller Liebe zu Nürnberg und zum Staatstheater, muss man denn unbedingt hin, um tatsächlich dieses Stück voll und ganz erleben zu können? Oder, und da sind wir bei der digitalen Dimension, kann man es eben auch von Ferne betrachten und kann es trotzdem genießen?
Also man kann eines machen oder man kann beides machen. Ich habe tatsächlich am Samstag schon eine Probe im Digitalen gesehen. Das Interessante ist natürlich, da haben Sie nochmal eine Ebene. Also Sie können es einmal sehen und ich glaube, dann haben Sie schon großen Gewinn draus, weil es ein guter Abend ist. Aber man kann natürlich dann nochmal abgleichen, sozusagen, was sah ich am Fernsehbild und was sah ich im Studio, wo ich meinen eigenen Blick habe, währenddessen im Fernsehen, das ist ja wieder eine Inszenierung, also dieses geschnittene Bild, dass man ein Close-up von dem Erzählenden hat, man ein Close-up von einem zuhörenden Studiogast, wo sie in dessen Miene lesen können. Also es ist natürlich ein Abend, der sich jeweils nach dem, wie man ihn wahrnimmt oder rezipiert, auch unterschiedlich darstellt. Und da kann man natürlich schon nochmal Feinheiten erkennen, wenn man beides sozusagen übereinander legt und auch nochmal sieht, wie funktioniert sozusagen die Inszenierung hier und wie funktioniert sie dort.
Also eine Fahrt nach Nürnberg lohnt sich, zumindest nach den Worten von Christoph Leibold, der von dort gekommen ist, um sich diese Premiere anzuschauen. Odysseus live am Staatstheater in Nürnberg in der Regie von Cosmea Spelligan. Und wie gesagt, wer nicht unbedingt hinfahren kann oder will, der kann das eben auch auf der Seite vom Staatstheater in Nürnberg dann digital erleben. Und in die Feuilletons von morgen, also vom Freitag, schaut Tobias Wenzel.
Für die Arbeit der Regierung begeistern sich nur noch Verwandte und enge Angestellte der Kabinettsmitglieder, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt und ergänzt, auch die Demokratie gefällt immer weniger Bürgern. Die Demokratie regelrecht verachtet, hat Reinhard Gehlen, der im Nachkriegsdeutschland einen Auslandsnachrichtendienst aufbaute und später den Bundesnachrichtendienst leitete. Während der Parlamentarische Rat im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen über das Grundgesetz und eine neue Ordnung für das staatliche Leben beriet, schreibt Willi Winkler in der Süddeutschen Zeitung, wollte Gehlen, der selbst in der Wehrmacht gedient hatte, nicht bloß die alte erhalten, sondern ausgerechnet die SS in die entstehende Bundesrepublik integrieren. Dass beim BND noch Jahrzehnte später SS-Männer arbeiteten, ist schon länger bekannt. Aber, so Winkler, noch nie habe jemand derart akribisch zu dem Thema gearbeitet, wie Gerhard Selter für sein Buch »NS-Kontinuitäten im BND«. Das erscheint in der nächsten Woche und ist Winkler und der SZ eine Doppelseite wert. Zu Recht denkt man beim Lesen dieser Ungeheuerlichkeiten. Die maßgebliche Beteiligung an Gewalthandlungen war dem Historiker Selter zufolge für Gehlen nicht etwa ein Einstellungshindernis oder Entlassungsgrund, sondern ein Ausweis von Berufspraxis. Als anständig galt den Gehlen-Leuten, wer bei den Alliierten nicht gegen die Kameraden ausgesagt hatte. Als sehr anständig galt jemand wie Hans Sommer, der 1941 als SS-Obersturmführer Sprengstoffanschläge auf 7 Pariser Synagogen vorbereitet hatte, schreibt Winkler weiter in seiner Rezension für die SZ und zitiert noch den Historiker Klaus-Dietmar Henke mit den Worten, die Übernahme dieser Männer in den BND sei das größte Demokratieverbrechen in der Geschichte der Bundesrepublik. Da sehnt man sich nach einer besseren Welt, nach Utopien. Jürgen Kaube erinnert in der Frankfurter Allgemeinen an »Möglichkeiten der Utopie heute«, einen Hörfunkvortrag von Ernst Bloch und Theodor W. Adorno aus dem Jahr 1964. Die Schwierigkeiten, etwas über das gute Ganze zu sagen, werden am zentralen Beispiel für eine Utopie klar, über das sich die Philosophen einig sind, schreibt Kaube. Eigentlich gehe es nämlich um die Abschaffung des Todes. Wie er sie sich vorstellt, sagt Adorno jedoch nicht, sondern wendet sich wie Bloch gegen eine ausgepinselte Utopie. Das Weiterbestehen des Todes trotz Wachstum, Konsum und Sozialstaat ermöglicht dem Philosophen den Protest gegen jeden Status quo, ohne dass das Misstrauensvotum gegen das falsche Ganze ein konstruktives Misstrauensvotum wäre. Denn konstruktiv darf es gar nicht sein, sonst würde es nämlich verbotenerweise die Utopie auspinseln, erläutert Kaube in der FAZ, um dann ketzerisch zu fragen: Ist hier die Welt verhext oder nicht vielmehr der Philosoph ein Zauberkünstler, der ein Kaninchen, das es gar nicht gibt, deshalb auch nicht aus dem Hut zieht und genau dafür gelobt werden will? Zum Schluss noch aufs Oktoberfest. Wann gibt es schon die Möglichkeit, authentisches Bier aus Deutschland zu trinken? Hat ein japanischer Student Shoko Bethke von der Taz gefragt, auf dem Oktoberfest in Tokio. Authentisches deutsches Bier, nun ja. Bethke zählt auf, welch vermeintlich typisch deutsches Bier es auf der Tokioter Wiesen gibt. Neben Pilz, Weizen und Helles werden Ananasmilchbier, Erdbeercocktailbier und Bier mit Eiswürfeln angeboten, die Pfirsichgeschmack enthalten.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Freitag. Und das war Fazit. Die Kultur vom Tage. Mit Wladimir Balzer. Immer auch jederzeit als Podcast, klar.